Ich behaupte, dass es das schönste Weihnachtslied ist von Terstegen. Jauchze die Himmel mit der herrlichen Melodie, ganz bewusst loben Herrn, den mächtigen König, als strahlendes Zeugnis uns geschenkt. Und ich will Sie ermuntern. In diesen Advents- und Weihnachtstagen sind die Menschen ungemein offen. Warum strömen Sie denn in die Städte? Die Schränke sind ja eh übervoll und sie suchen irgendwo nur nach der großen Weihnachtsfreude. Und sie müssen den Mund aufmachen und nicht bloß von Gott reden, sondern von Jesus. Und den Menschen sagen, Jesus sucht dich in seiner Liebe, darum ist er Mensch geworden. Und er will bei dir einkehren und das steht hinter all dem Feiern. Und das war mir immer so schön in den vielen Jahren der Gemeinde, wo ich da tätig war, bei den Kranken und wo man hinkommt. Und dann diese herrlichen Lieder dazu. Wir singen doch nicht von Ochs und Eselein und von irgendwelchen geheimnisvollen Bildern, sondern wir sagen die Sache, dass das Leben sich wandelt, wo Jesus hinkommt. Und die Leute hungern nach dieser Botschaft. Man kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass heute in den Gemeinden die Kirchen noch immer so voll sind, dass die Leute hingehen und dann sind viele ganz gebremst und sagen, da wollen wir bloß ein bisschen Musik machen und so. Statt die Botschaft des Evangeliums zu sagen, Welt ging verloren, Christus ist geboren, freue dich Christenheit, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und nun ging mir's merkwürdig bei den Abschnitten zum Hebräerbrief. Ich habe irgendwann vor Wochen mich dann mal gemeldet und sagt, wie werden die Texte verteilt? Dann hieß ja, die sind schon teilweise ausgewählt von den anderen Rednern. Und dann habe ich noch gesucht, welche noch nicht dran waren in diesen Tagen. Und da bin ich auf ganz wunderbare Abschnitte gestoßen. Wir hatten heute Morgen das, wie die ganze Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist und die Zeit vergeht. Aber Jesus wandelt sich nie. Der Herr bleibt der gleiche. Und das ist ja das Thema. Jesus, wir sehen auf dich. Und jetzt kommt heute Abend etwas ganz Wichtiges. Wie können wir denn auf Jesus sehen? Ihre Augen taugen dafür nicht. Wir sind alle Fernsehgucker. Und das ist ein Problem. Mit den Augen können wir Jesus nicht sehen. In der Herrlichkeit werden wir ihn einmal sehen von Angesicht zu Angesicht. In dieser Weltzeit nicht. Paul Gerhardt sagt, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuerhitz. Ich kann die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus nicht sehen. So eine große Sehnsucht heute wieder, dass junge Leute, die wollen irgendwas erleben, die suchen die Gefühle. Ganz viele junge Leute, wenn ich sie beobachte, haben die Augen geschlossen, die wollen irgendwas in ihrer Seele fühlen. Jetzt behaupte ich, du kannst es in deiner Seele nicht fühlen. In deinem Innersten fühlst du alle Sünde, du fühlst Schmutz der Welt, du fühlst die Versuchungen des Teufels in deinem Fleisch. Ja, wo offenbart sich unser Herr? Nur durch sein Wort, nur durch sein Wort. Er redet. Er redet. Er hat mit Adam geredet, er hat mit Abraham geredet, mit David geredet, mit Jesaja hat er geredet. Und dieses Wort, das Gott geredet hat, ist ein gültiges Wort. Der schlimmste Sündenfall der evangelischen Christenheit, dass sie das verloren hat, dass das Wort wahr und gewiss ist. Sie können, fast wollte ich sagen, Gift draufnehmen. Sie können es probieren, wie Sie wollen. Das Wort wird sich erfüllen und das Wort ist wahr. Und in Jesus komprimiert, er ist das erfüllte Reden Gottes durch die Geschichte. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist das Herrliche, was wir erleben. Und wir haben das heute in Hebräer 4, Vers 12 bis 13, die zwei Verse. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Schärfer als jedes medizinische Messer unten im Klinikum, mit dem die operieren. Das Wort Gottes ist noch viel, viel schärfer. Und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist. Passt jetzt, weil die von dem anderen Kurs dabei sind. Bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich muss noch mal kurz erklären, warum das so wichtig ist mit dem Reden Gottes. Das steht ja im dritten Kapitel. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Die ganze Not von Israel beim Wüstenzug war, dass sie ihr Herz verstockt haben und das Reden Gottes geleugnet haben. Und daran sind sie zerbrochen auf dem Wüstenweg. Und selbst ein Mose durfte nicht ins gelobte Land. Einer, der so das Reden Gottes hörte, am Volk Israel noch vor dem Schilfmeer, vor diesen Wasserwogen zugerufen hat, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und sein Unglaube bricht an dem Vertrauen in der Treue Gottes am Haderwasser. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, und das ganz große Geheimnis ist, dass, sagen wir mal, das Bibelwort, das Wort Gottes, so wie es uns geschenkt wird, ist ein Wort, an dem sich Tod und Leben, Himmel und Hölle scheiden. Ob wir dieses Wort Gottes hören, ob es uns durchdringt, ich weiß nicht, wie Sie Ihre stille Zeit machen. Viele von Ihnen machen sicher auch so manchmal, wie wir es dann tun, dass wir unseres eben dann sagen, 15 Minuten, das ist so ein Maß, und dann sitzt man da und blättert ein bisschen. Kommt es bei dir zu einer Jesus-Begegnung, immer im Wort, sonst ist vertane Zeit. Wo das Wort gesprochen wird, muss es zu einer Begegnung mit Jesus kommen, denn er ist in seinem Wort gegenwärtig. Jesus, wir sehen auf dich in diesem Wort. Und das sagt der Hebräerbrief so wunderbar, dieses Wort Gottes muss uns erfüllen, das muss uns tragen und unser Herz darf sich nicht hier dagegen panzern, dass das Wort uns gar nicht durchdringen kann und auch nicht all das aufdecken kann, was das Wort Gottes aufdecken will. Lassen Sie mich ganz praktisch sagen. Ich hatte einen Opa, aber der war schon sehr alt, ein Kaufmann, Eisenwarenhändler, also ein Mann vom täglichen Leben war. Fröhlicher Mann, der hat dort in Weilheim Tick, den CVM gegründet. Und er hat mir mitgegeben, immer wieder viel erzählt von seinem Leben. Der Vater war früh gestorben, wo er und sein Bruder und seine Schwester noch Kinder waren. Da gab es keine Rente, hat mich tief erschüttert. An der Schwindsucht, wie man damals starb. Der Vater sagte noch sterbend, von seiner Wohnung hat man... Er war Bürodiener, der Vater meines Großvaters, einen Blick in das Stuttgarter Tal gehabt. Und er sagte, wenn mir das alles gehören würde, ich würde es gern hergeben, wenn ich noch ein Jahr bei euch bleiben dürfte. Die große wirtschaftliche Sorge um die Kinder. Und da hat dieser junge Mann über dem Tod seines Vaters etwas erlebt. In großer Not, er war junger Lehrling, war im CVD in Stuttgart. Er hat immer erzählt, da sprach ein Heilsarmee-Offizier. Und mich hat das später interessiert, wer dieser Heilsarmee-Offizier war, und das trifft sie genau. William Busch war in Stuttgart. Die Landeskirche war empört, dass so ein Mann in Stuttgart spricht, dass der CVD ihn eingeladen hat, aber dem 14-jährigen Opa von mir, damals ein Junge war, wurde diese Ansprache zum neuen Leben. Über was hat William Busch gepredigt? Über ein Bibelwort, wo Sie wahrscheinlich noch nie in Ihrem Leben eine Predigt gehört haben. Jonathan und David treffen sich in der Wüste und dann sagt, weiß gar nicht, Jonathan und David, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Und mein Großvater hat das immer in Englisch zitiert. It is only one step between you and death. Nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Und er hat das Leben ergriffen. Jetzt hat mich es noch interessiert. Woher der William Busch das hatte, es gibt gar keine Aufzeichnungen drüber. Es findet sich interessanterweise bei Charles Haddon Spurgeon ein Jahr vor dem Stuttgart-Besuch genau diese Predigt. Die hat Charles Haddon Spurgeon gehalten in England im Tabernakel und William Busch war so angesprochen, dass er das übernommen hat. Im Reich Gottes gibt's keine Plagiate, keine Kopien. Und hat dieses, was er selber empfangen hat, den jungen Leuten in Stuttgart weitergegeben. Und der Geist Gottes hat so gewirkt, dass mein Großvater sich bekehrt hat und viel Frucht geschaffen hat. In mein Leben hineingemündet. Was war das Geheimnis? Ein Bibelwort. Ein Bibelwort wurde lebendig, kräftig, wirksam. Es Sehr interessant, wenn man andere fragt und sagt, wo bist du zum Glauben gekommen? Interessante Umstände, bei jedem ging das anders. Aber dann ganz schnell kommt und dann war es ein Wort Gottes. Das ist interessant, wie Leute sagen, da habe ich in der Konfirmation einen Denkspruch bekommen oder da war ein Wort meiner Großmutter, das in meinem Leben gewirkt hat. Das Hören der Stimme des lebendigen Gottes merken plötzlich, dass nicht der Prediger, da steht nicht der heilsame Mann da vorne, sondern das sagt der ewige Gott zu mir. Und diese Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes wird stattfinden. Ich habe vorhin gesagt, der schlimmste Schaden der evangelischen Christenheit liegt darin, dass sie das Geheimnis des Wortes Gottes nicht mehr kennen. Da sitzen ganz viele da und haben die Bibel zerschnipfelt und wundern sich, dass sie nicht mal am Ende noch einen Zettelkasten da haben. Das ist alles auseinandergefallen. Und das ist natürlich längst in der bekennenden Gemeinde der Jesusleute auch schon angefangen, dass man sagt, man kann nicht mehr das ganze Bibelwort als Wort Gottes nehmen. Was hat denn Jesus gesagt? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer erlaubt sich denn zu sagen, aber sie werden doch vergehen? Kein Häkchen wird vergehen, sondern es wird bleiben, es wird sich erfüllen. Und wo wir die Schrift angucken, erleben wir das. Es wird viel von Widersprüchen gehen. Ich kenne diese Widersprüche nicht. Ich sage immer wieder, kommt, ich rede drüber, wenn irgendwo was ist. Was. Es mag sein, wir verstehen nicht alles in der Schrift. Aber das Wort Gottes ist so eindeutig und so klar mit allem, was es uns sagt. Und Sie werden das erleben, wie das Wort Gottes Ihnen in den schweren Krisen ihres Lebens auf einmal einen Boden unter die Füße gibt, dass sie sichere Tritte tun können. Wie es in der Todesnot hilft, was habe ich in meinem Leben erlebt? Selbst bei ganz glaubensfremden Menschen auf der Intensivstation und sie sagen einem Menschen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Und dann auf einmal wirkt dieses Gotteswort Glauben. Wir alle können mit allen Künsten nie Glauben machen. Nie. Das kann auch der Dr. Meyer Gerber nicht, und das kann der Andreas Schäfer nicht, und das kann der Billy Graham nicht und die Corrie-Ten Boom nicht. Noch nie hatten Menschen anderen zum Glauben führen können. Und wenn sie nächtelang durchdiskutieren, haben sie auch schon ausprobiert, kommt am Ende gar nichts raus. Und das Wort Gottes wirkt und schafft. Was ist das Geheimnis des Wortes Gottes? Dass das Wort Gottes getrieben und gefüllt ist vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist. Und darum schafft das Wort Gottes, weil es ganz eng mit dem Heiligen Geist verknüpft ist. Ich gehe sogar so weit, dass in der Bibel Wort Gottes und Heiliger Geist austauschbar sind. Wir kommen nachher nochmal drauf. Das Geheimnis des Wortes Gottes ist, dass es gefüllt ist, und da steht ja da, es ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wir haben ja heute eine große Krise in der westlichen Christenheit, Amerika ist schon lang, seit 11 Jahren davon befallen, Kanada auch, ein großer Rückgang der Gläubigen, was wir in Deutschland auch beobachten, längst auch im Raum der Freikirchen. Und dann reden wir viel, was ist eigentlich die Krise? Und dann sagt man, was ist die Krise? Wir haben Geldprobleme. Ach, Pfeifendeckel, wir haben doch keine Geldprobleme. Die westlichen Christen sind die Reichsten der Welt. Gucken Sie sich in der Welt an, wie die in Afrika arm sind, wie die in China, in Nordkorea arm sind. Das ist nie ein Geldproblem. Das Leben der Gemeinde hängt nie vom Geld ab. Und dann sagt man, ja also gut, das sind die Formen. Liebe Freunde, meine Überzeugung ist, es hängt überhaupt nicht der Form, auch nicht am Liedgut, was er singt. Und nicht am Stil und nicht am Gebäude. Es hängt immer nur am Wort Gottes, das gepredigt wird. Und das ist interessant. George Peters, einer der größten Missionswissenschaftler von Amerika, der auch die Freie Hochschule für Mission in Korntal gegründet hat, ein großer Kenner der Weltchristen, hat immer gesagt, es hat immer nur Erweckung gegeben, wo das Wort Gottes verbreitet war. Nur auf dem Boden des Wortes Gottes sind Erweckungen geschehen, wo auch das Heidentum schon unterwiesen war im Wort Gottes. Die großen Erweckungen, selbst im Muslimland, im größten Muslimland der Welt, in Indonesien, war vorbereitet durch eine ganze treue Arbeit der holländischen Bibelgesellschaft in Indonesien. Und bis heute hält dies an, dass Zehntausende jedes Jahr sich in Indonesien bekehren und ins Martyrium gehen, weil das Wort Gottes in ihnen schafft. In Äthiopien, wo wir heute das große Wachsen haben, immer eine Folge des Wortes Gottes. Und wenn Sie einmal mit der chinesischen Christenheit, diese riesig wachsende Bewegung, weit über 70 Millionen Bekennter Jesusleute in Berührung kommen, ist immer nur eine Bewegung des Wortes Gottes. Wir waren auf einer Reise durch der transsibirischen Eisenbahn, der Reisegesellschaft, wollten am letzten Tag noch in China einen Gottesdienst besuchen, am Platz des himmlischen Friedens, finden wir im Hinterhof eine Gemeinde um 8 Uhr in aller Frühe, überfüllt, 1000 Leute sitzen da und jeder hat die Bibel auf den Knien. Lauter junge Leute. Aber nur aus der Bibel nähren sie sich. Das Wort des Pfarrers ist nur interessant, soweit es sich mit der Bibel deckt. Und das können Sie überall in der verfolgten Gemeinde erleben, in Äthiopien und wo Sie überall haben, ist das so entscheidend, dass die anderen Fragen, die für uns die wesentlichen sind, gar nicht die wesentlichen Fragen, sondern hören wir, wie ein Jünger hört, Wort des Jesaja. Will hören, wie ein Jünger hört. Was hört der Jünger? Rede, Herr, dein Knecht hört, mit dem Gehorsam. Ich will deinen Weg gehen. Und das ist so wunderbar, dass wir das erleben in der Erweckung. Und die ganzen Quellen der Kraft liegen im Worte Gottes, liegen im Worte Gottes. Und das steht ja hier, und darum wollen wir sehen, das ist im Hebräerbrief eine ganz zentrale Aussage. Hört des Herrn Wort, hört des Herrn Wort. Jetzt sagt er zuerst, das Wort Gottes ist lebendig. Ich möchte mal sagen, ist voll sprühenden Lebens. Für uns ist das immer blöd, weil wir schon oft eingeschlafen sind in der Bibelstunde und in der Predigt. Und das ist wirklich eine Schande für alle, die das Wort Gottes verkünden. Wir verkünden oft das Wort Gottes so strohtrocken, altmodisch, langweilig, geht über die Köpfe hinweg. Aber das ist die Schuld der Prediger und der Ausleger, nicht des Wortes Gottes. Manche, die müssen schon gähnen, wenn man überhaupt nur Wort Gottes sagt. Und dann ist man schon... Ja, dann ist man mitten in der Not drin. Aber der Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist lebendig. Und zwar wie? Das ist sprühend lebendig. Das ist sprühend lebendig. Und jetzt können Sie aus Ihrem Leben auch erzählen, wie Sie das Wort Gottes schon aufgewühlt hat. Wie Ihnen das Wort Gottes wurde. Wie Sie plötzlich da saßen, wie Sie einen Hunger nach dem Wort Gottes bekommen haben. Und wie Sie plötzlich meinen, das ist das Alleraktuellste, das Wichtigste, was es überhaupt gibt, dieses Reden des lebendigen Gottes durch seinen Sohn Jesus in seinem Wort. Und an diesem Wort kann man sich halten im Leben und im Sterben. Und dieses Wort Gottes ist das Kostbarste, was es gibt. Denken Sie mal, da sind die Salzburger vertrieben worden vom Erzbischof von Salzburg im Winter. Und die haben alles hergegeben, ihre großen Höfe. Und dann sind sie losgewandert und wussten noch nicht mal, dass man sie in Ostpreußen aufnimmt. Und haben vor ihrem Zug der Prozession der Flüchtlinge das Wort Gottes hergetragen. Um das ging es. Ein Zinzendorf, Reichsgraf, höchste Adelsklasse. Der Stiefvater war preußischer Generalfeldmarschall. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Und da liegt die Krise bei uns heute. Dieses Wort ist voller Leben. Im Siegerland, das kennen wir ja als eine fromme Ecke, aber wie das war im Siegerland, da waren Gerbermeister, Tillmann, Siebel, beim Gerbermeister stinkt's. Da geht man eigentlich nicht normal hin, weil das immer von Gerüche gegeben ist. Aber da haben sich die Leute in seiner Wohnstube getroffen. Und der Pfarrer hat natürlich gedacht, das kann nur Aufruhr sein, Revolution, Terroristen treffen sich da. Dann hat er die Obrigkeit in Arnsberg informiert und die haben gesagt, der Polizist muss kontrollieren, was dort geredet wird. Das sind irgendwelche aufrührerischen Dinge. Und saß im Garten und hat zugehört, weil im Sommer die Fenster offen waren, was die im Hauskreis reden. Und der Polizist muss dem Bürgermeister Report bringen und nach dreimal lauschen, saß er selber oben drin im Bibelkreis. Und dann ist der Bürgermeister selber losgegangen. Und hat sich unters Fenster gestellt. Und gerade da wurde seine Tochter vom Bürgermeister todkrank. Und es dauerte nur 2, 3 Bibelabende, bis er selber ergriffen war und die Erweckung ging weiter. Aus der Bibel. Sie können es an allen Ecken immer sehen, wie Gottes Erweckungen immer aus der Bibel anfingen. Und das waren nie die Theologen, das waren Leute aus dem täglichen Leben, die das gemacht haben und erkannt haben, weil das Wort Gottes lebendig ist. Und auf einmal merken wir, dass das unser Leben ergreift und es verändert. Sonst hat es gar keinen Wert, sonst lesen wir es falsch. Da müsste man abbrechen und sagen, es muss doch, das Leben muss doch wieder rauskommen. Jeder von Ihnen hat so große Probleme im Leben, so viel Nöte. Sie sind im Gedränge mit den vielen Aufgaben, die Sie zu lösen haben. Wie können Sie überhaupt glauben? Und dann auf einmal ist es das Wort Gottes, das Ihnen Frieden gibt, dass Sie sagen, Jesus kennt mein Leben. Ich lege mein Schicksal in seine Hand. Der Herr weiß es. Und der Herr sorgt für mich. Ich habe es schon vorher gesagt, es ist austauschbar, Heiliger Geist und Wort Gottes. Die Neugeburt unseres Lebens geschieht aus Wasser und Geist. Johannes 3, Vers 16, Johannes 3 beim Nikodemus-Gespräch. Und der erste Petrus sagt, wir seid neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes, weil das deckungsgleich ist. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort und wir werden nur neue Menschen werden, wenn das Wort uns ergreift. Da stehen so wunderbare Lieder in unseren Gesangbüchern drin, was das Wort Gottes in unserem Leben schafft und wirkt, weil es lebendig ist und das macht. Und zwar dieses neue Leben schafft, dass eben nicht mehr unser altes Fleisch seine Werke vollbringen kann. Bekannt sind die Werke des Fleisches, sagt der Paulus. Unzucht, Hurerei, Habsucht und was alles rauskommt. Aber die Werke des Geistes, das schafft das Wort. Wenn ihr bleibt in meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger, sagt Jesus. Wenn ihr in meinem Wort drin bleibt, und dann kann Jesus in unserem Leben das wirken, die Liebe und die Güte und die Sanftmut und die Keuschheit. Das ist so wichtig, dass wir mit diesem Wort verbunden sind und dass dieses Wort uns treibt. In unserem Jugendbibelkreis weiß ich noch, wie wir die Apostelgeschichte miteinander gelesen haben. Und da hat uns das fasziniert. Da steht gar nicht drin, die Taten der Apostel, was die gemacht haben. Da heißt immer, und das Wort wurde mächtig. Das Wort. Im Leben von Menschen, die Heiden waren, wurde das Wort mächtig und hat die Leute überführt. Das hat sie getrieben. Das Wort breitete sich aus. Auf einmal war dieses Wort da, dieses Wort, das lebendig ist und Leben schafft, das unsere Herzen bekehrt und uns zu neuen Menschen macht. Und das ist so wunderbar, dass es gar nicht um Stimmungen geht, um seelische Stimmungen. Wenn es um seelische Stimmungen geht, die wir suchen, ja, ach, das haben wir in der Christenheit oft erlebt, wenn man dann gemeint hat, es geht um psychologische Stimmung. Da können Sie auch ein Konzert besuchen, da gibt's interessante Dinge, die unser Gefühl beruhigen. Und da haben die recht, die sagen, ich höre das Rauschen der Blätter im Wald und das Vogelgezwitscher, das tut meiner Seele gut. Wenn das Wort Gottes erklingt, ist es was völlig anderes. Eine Begegnung mit der ewigen Welt, der lebensschaffende Gott. Es war ein Höhepunkt bei Jesus, als die Jünger um Jesus herumstanden. Und die anderen Leute waren alle weg, enttäuscht, was Jesus gebracht hat. Da werden Weltmenschen immer enttäuscht. Was bringt Jesus für meinen Geldbeutel? Was bringt Jesus für meine Gesundheit? Was hat man denn von einem Leben mit Jesus? Standen bloß nur die Jünger da. Und Jesus sagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Da sagt der Petrus, nee. Wohin denn? Du hast Worte ewigen Lebens. Und Jesus ergänzt das ganz daneben, meine Worte sind Geist und Leben, wieder gefüllt mit dem Geist Gottes. Und das ist so wunderbar, dass dieses Wort Gottes ein lebendiges Wort ist, das nicht leer zu mir zurückkommt, wie der Regen vom Himmel fällt. Er bewirkt etwas, er schafft etwas, das Wort Gottes kann nicht leer zurückkommen. Und wir wissen, dass Gott auch in seinen ganzen Heilsplänen über dieser Welt noch viel vorhat. Ich weiß noch, wie bei der Wende 1992 zum ersten Mal es möglich war, den lang gehegten Traum der Mission zu erfüllen, in Zentralasien das Evangelium zu predigen. Wurde noch nie das Evangelium gepredigt. Es gab in Almaty eine orthodoxe Kirche, aber das war auch eine Kultkirche. Und da waren Russlanddeutsche, der Heinrich Voth und der Johann Thiessen, das ist die Nichte von euch Blank, ist ja dort in Almaty. Und die sind gekommen und haben gesagt, gebt uns Bibelteile. Ich habe gesagt, macht keinen Unsinn, die Moslems, die verbrennen das bloß, das gibt eben zum Feueranzünden Papier. Und wissen Sie, die Gemeinden aus dem Boden gesprießt. Da sagt kein Muslim in Usbekistan, in Kasachstan, in Kirgisistan wird die Bibel verbrennt. Hunderte, aber Hunderte von Gemeinden sind entstanden durch das Wort Gottes. Und da war gar nichts weiter, als dass das Wort Gottes an Menschen gearbeitet hat und der Geist Gottes mächtig gewirkt hat. Und das ist so wichtig, dass wir das erfahren, wenn wir das Wort hören. Weißt du nicht, hast du nicht gehört. Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Ein lebensschaffendes Wort. Und das sagt hier der Hebräerbrief für uns, das ist so wichtig. Auf Jesus sehen heißt sein Wort hören und Jesus begegnen in seinem Wort. Das soll geschehen, was die Jünger auf dem Berg der Verklärung sahen. Wir sahen seine Herrlichkeit, unaussprechlich. Wir sahen ihn in seiner Reinheit, in seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe. Lasst uns drei Hütten bauen. Wo gibt es einen anderen Ort, wo man Frieden findet in dieser Welt? Also das Wort Gottes ist lebendig, dann heißt hier, das Wort Gottes ist kräftig. Ja, das ist ja genau, wir denken immer, bloß ein Wort. Ist das alles, was wir zu bieten haben? Das ist so groß, wenn wir uns versammeln. Und hier, ich danke euch, ihr lieben Verantwortlichen von der LAHÖ, dass das hier in der Mitte steht, der Bibelkonferenz steht. Dass wir hier sammeln, wie ihr so schön vorher gesagt habt, da holen wir uns wieder unsere Kraft, wenn wir wieder zurückgehen ins Rheinland oder ins Ruhrgebiet. Das Wort Gottes ist so wichtig, weil es Kraft hat, weil es voller Energie ist. Das ist voller Kraft. Also, ich weiß nicht, wie oft ich an Gräbern stand und auch bei ganz gottlosen Menschen. Das Tolle ist ja, wir müssen ja nie die Leute loben, die da beerdigt werden. Wir müssen auch nicht über ihren geistlichen Zustand urteilen. Aber was dürfen wir als Prediger des Evangeliums, das ahnen Sie vielleicht gar nicht, wir dürfen das herrliche Evangelium predigen. Oder wenn Leuten sagen, wisst ihr, dass der Tod furchtbar ist? Wer ohne Hoffnung stirbt, mich packt ein Grauen, wenn ich am Grab stehe, habe ich immer Leuten gesagt. Und ich kenne nur eine Rettung, eine Hoffnung, dass Jesus mich hält, weil er auferstanden ist und lebt. Und dann kommt das immer so schön, der unseren nichtigen Leib verklären wird. Verherrlichen wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe. Was das Wort Gottes sagt, ist ja unglaublich. Wir hatten oft Beerdigungen, da konnte man den Sarg nicht reinfahren in die Feierhalle, weil der Körper schon in die Verwesung übergegangen war. Und wir sagen, aber das Wort Gottes sagt, dass er uns auferwecken wird. Und das, was Gottes Wort sagt, ist wahr und erfüllt sich selbst in diesem ganz großen Kontrast. Und das darf ich sprechen. Ein paar Wochen wieder drüben in den Justizvollzugsanstalten Heimsheim, wo die Lebenslänglichen sitzen, wo miteinander Gottes Wort lesen, im Kreis von 30 Männern, die Kraft des Wortes Gottes. Und wenn dann einer erzählt und sagt, wenn ich nicht jeden Tag meine Bibel lese hätte, könnte ich die schwere Haftzeit gar nicht durchstehen. Das Wort Gottes. Aber erkennen wir es noch als gläubige Leute, was das Wort Gottes ist? Ein kräftiges Wort, das heute unser Leben verändern will. Unseren Starrsinn. Unsere Lieblosigkeit. Wie Jesus an uns arbeitet. Ein Wort von schaffender Energie. Ja, jetzt gerade in der Adventszeit ist doch so wichtig. Schöner kann man es noch nicht mehr sagen. Es geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Die ganzen Abläufe mit Bethlehem und den Verheißungen an David. Gestern Abend bei der Adventsfreizeit im Mondbachtal hat eine Frau erzählt, sie sei da in einem kirchlichen Bastelkreis und da hat eine Frau wieder so wüste Sprüche gemacht. Das könnte doch nicht sein, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist und ha, 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 den Heiligen Geist kennen wir. Und gesagt, dann sagen Sie bitte nur, seien Sie vorsichtig. Weil der Herr Jesus gesagt hat, sei die einzige Sache, die nicht vergeben kann, wenn man den Heiligen Geist lässt. Und da habe ich sie erzählt vom Eifersuchtsgesetz und warum das alles mit der Bibel zusammenhängt, warum der Josef die Maria verlassen wollte, weil er genau wusste, es kann nicht von mir kommen. Und dann war den Zeremonien das Eifersuchtsgesetz verpflichtet. Wir müssen ja richtig hineingehen ins Wort, wie sich alles erfüllt. Das Wort Gottes ist kräftig, weil es schafft und bewirkt. Was Gott einmal gesprochen hat, das muss so kommen und gestaltet Geschichte, die ganzen Abläufe der Geschichte. Das geschah so, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. und dass die ganzen Abläufe nach dem Wort des Herrn laufen. Das ist unglaublich. Natürlich sagen Theologen, das ist alles nachträglich so getrickst worden, dass es so aussieht, wie wenn die Prophetie sie erfüllt. Nein, es war genau so, wie Gott dem Abraham gesprochen hat. Und das Geheimnis des jüdischen Volkes liegt in der Erwählung Abrahams schon drin. Dass dieses Volk zum Segen sein soll, dieses Volk, das nicht zu zählen ist wie der Sand am Meer, weil Gott es gesprochen hat. Und das ist hinübergegangen über den einen Sohn, den er nicht bekommt und ist 99 Jahre alt. Und er wusste, wo die Babys herkommen. Es kann doch gar nicht sein, dass meine Sarah noch gebären kann. Und Gott hat gesprochen, der Herr wird ihr ein Lachen zurichten. Weil das Wort Gottes kräftig ist und was das Wort Gottes, das bahnt sich seinen Weg und das läuft. Und was wir wieder brauchen, ein neues Wissen um diese Realitäten. Wir brauchen nicht mal unser Vertrauen, sondern daran scheidet sich unser Leben, ob wir Vertrauen haben. Das Wort Gottes wird auch ohne uns seinen Weg gehen. Und da braucht Jesus nicht mal eine fromme Gemeinde dazu. Aber es ist wichtig für uns, sonst gehen wir unter mit unseren Gemeinden, wenn wir nicht die Kraft dieses Wortes Gottes erkennen und auch wissen. Jetzt gerade bei einem Jugendtreffen war drüben im anderen Werk in Bethanien drüben, hier in Langensteinbach vor ein paar Wochen, hatten wir eine Jugendkonferenz. Und da haben wir miteinander das betrachtet, wo so scheußliche Zustände im Heiligtum waren. Der alte Eli, der war verdattelt, der war schon richtig im Altersschwachsinn. Und die schöne Hophni und Pinhas, die waren nur Gourmets und wollten die besten Fleischstücke beim Opfer rausbringen. Es gibt ja alle Entartungen im Heiligtum und in der Gemeinde. Und da steht das Wort da, und das Wort Gottes war rar geworden oder teuer geworden. Das ist die Not der heutigen Christenheit im Westen. Das Wort Gottes ist teuer geworden. Es kommt sicher davon her, weil wir bloß noch nach Wellness und Lust suchen. Und gar nicht mehr wissen, dass Gott noch was anderes für uns bereit hat. Es gibt meines Erachtens Erweckung nur, wo die Gemeinde in der Verfolgung ist. Wo sie aufs Wort gewiesen ist, nichts anderes mehr hat. Heute Abend im Iran. Wo jeder Konvertit, jeder Muslim, der Christ wurde, weiß, dass steht im Gesetzbuch von Khomeini, jeder konvertierte Muslim muss sterben. Das Todesurteil steht über ihm. Und die lesen ihre Bibel anders. So wie ich es in Afghanistan erlebt habe, diese Bibelkreise der Pashtunen. Die da sagen, na, was habt ihr gelesen? Wir haben eine Apostelgeschichte gelesen. Immer wenn Verfolgung war, war Aufbruch. Weil das Wort Gottes wirken konnte. Und das ist so wichtig, dass dieses Wort... Ganz schlimm, wenn das rar wird, weil Gott nicht mehr redet. Und dann war ein junger Kerl da namens Eli. Die Mutter Hannah hat war ein Wunder, dass sie diesen Samuel bekommen hat. Samuel. Und dann ruft das unter Eli die Stimme, Samuel. Und Gott ruft. Und erst beim dritten Mal kommt der Hohepriester Eli auf die Idee, Gott könnte einen rufen. Wissen wir noch, dass Gott heute junge Leute ruft? Durch sein Wort ruft er, nicht durch irgendwelche Träume und Visionen. Das ist eindeutig. Gott offenbart sich nur durch sein Wort. Er kann uns Träume geben in der geistlichen Führung. Das gibt's, dass wir erkennen, was wir mal tun sollen. Aber die Offenbarung Gottes, seines Wesens, geht immer durch das Wort. Bei allen Propheten war es immer das Wort. Im ganzen Alten Bund. Ein Prophet, der Träume hat, der predige seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wortrecht, Jeremia 23. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Dieses Wort Gottes ist kräftig, lebendig und kräftig und dringt durch. Und mir sind die alten Liedverse eine große Hilfe. Dein Wort ist unseres Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz. Dabei erhalt uns, lieber Herr, dass wir nichts anderes suchen, mehr aus der Reformationszeit oder einem anderen Lied. Wir wissen gar nicht, wer es uns das Lied geschenkt hat, durch Jahrhunderte gesungen. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Wie können wir von dieser Basis abweichen? Da verlieren wir alles, was wir haben. Und darum, wer am Wort Gottes rumschnipfelt und wer es als Fundgrube seiner Ideen benutzt, eine Zitatensammlung, mit der er seine Ansprachen garniert, er soll tun, was er will, aber er wird nicht ein Bote Gottes sein können und wird seine Vollmacht verlieren, weil die Kraft des Wortes Gottes in der Wahrheit liegt, des Wortes Gottes, das wir verkünden. Und das war so wichtig für diese Leute, dass er sagt, verwirkt doch dieses Reden Gottes nicht. Hört ihr das noch? Wie der junge Samuel das hört, jetzt redet Gott. Das war eine furchtbare Botschaft, die ihr hört. Dass Gott seine Gemeinde ins Gericht nimmt. Und da sind wir beim letzten und beim dritten. Weil das Wort Gottes durchdringt schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Seele und Geist, das ist eine ganz unheilige Allianz auch in Ihrem Leben. Passen Sie auf. Seelisches und Geistliches. Wir sollten Geistesmenschen werden, aber nicht seelische Menschen. Das Seelische gehört zum Fleisch. Nach dem, was die Bibel sagt, müssen wir eine ganze Bibelstunde drüber halten. Bloß, dass wir es hier wissen. Wir haben heute das große Interesse, lustige Gottesdienste zu machen. Witzige. Das Buch von Peter Hane, Schluss mit lustig, meine ich, war zuerst den Evangelikalen ins Stammbuch geschrieben. Denn das Wort Gottes ist zuerst nie lustig. Es ist immer das Gesetz, das erschüttert, das einen Petrus auf den Boden zwingt, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das Sünde ins Licht stellt vor dem Angesicht Gottes. Die Väter wussten noch etwas um die Wirkung des Evangeliums, dass auch das Kreuz selber zuerst etwas Erschreckendes ist. Ist meine Sünde so groß? Ja, sie ist so groß, dass ich erzittere vor dem Wort Gottes. Gibt's keinen anderen Weg der Heilung? Gibt's nicht viele Wege durch? Es gibt keinen. Erschütternd, all meine Güte. Heute die jungen Leute, die so, es war bei der Konferenz so schön, wie dann junge Mädchen sagten, ich möchte nicht mit dem Wort bezeugen, ich möchte es durch mein nettes Wesen, möchte ich es da, wie wenn man da einen Menschen zu Jesus führen könnte. Unsere Erscheinung mag nett und sympathisch sein, aber damit kann man keinen zur Gegenwart des lebendigen Gottes führen. Sondern das Wort Gottes hat eine ganz andere Qualität und man kann das Wort Gottes eben nur mit dem Mund sagen. Und nicht mit dem Vorleben. Da muss man den Mund aufmachen und das ist ein Wort, das erzittert. Vielleicht nehmen Sie einmal selbst Predigten von dem Dichter Manfred Hausmann zur Hand. Und er sagt hier zur Stelle vom Reden Gottes, er sagt, passt nie das Wort Gottes an die Zeit an. Das wäre furchtbar und passt es nie an das Denken des Menschen. Im Gegenteil, das Wort Gottes schlägt zu. Das formt uns, das will uns zurechtbiegen. Das heißt, vor den Augen Gottes liegt der Mensch wie ein Schlachttier da. Das steht hier. Den Kopf zurückgebogen und die Seele entblößt für den Stoß des Opfermessers. Das Wort Gottes ist immer unheimlich. Sind Sie noch nie erschrocken, wenn Jesus sagt, vom Schrecken des Verlorengehens, wenn das alles drinsteht, dass man hinausgestoßen wird, wo Heulen und Zähneklappen sind, aber da stehen so furchtbare Worte. Bei allen Gleichnissen von Jesus, ich kenne kein Gleichnis, wo es nicht drinsteht. Zwei werden liegen auf einem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Furchtbar. Und der Ernst, dass ich das nicht verfehle, sondern ergreife. Und das muss ich erkennen, weil Schuld ans Licht muss. Wissen Sie, warum so viele Predigten von der Liebe Gottes nichts verfangen? Weil wir den Menschen nie helfen, den großen Berg der Schuld zu bewältigen. Und es ist erschütternd, wenn man es einmal liest, dass Leute, die in ihrem Leben große Not waren, ob das einmal in großer Bedrängnis eine Abtreibung war oder sonstige Schuld ihres Lebens, die sagen, ich kann nicht mal mehr eine Kirche von außen sehen, mir schlägt mein Gewissen und wir sind so blind dafür, den Menschen zu helfen, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und retten, was verloren ist. Und das ist die Mitte des Evangeliums, dass dieses Wort ein wunderbares ist. Ein Fels, ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und das Wort, das auch alle seine Kritiker überführt. Ich habe es Ihnen heute Morgen am Leben von Johannes Fall gezeigt, dessen Leben total umgekrempelt wurde über der Realität des Todes. Man kann es an unzähligen Menschen zeigen, die Spötter des Evangeliums waren. Und dann plötzlich haben sie das Wort Gottes gefunden. Einer der klügsten Männer, Johann Georg Hamann, Goethe-Freund, großer Philosoph, der durch London lief mit einem kaputten Leben, in ganz furchtbar abgerutscht war, moralisch im Tiefpunkt. Und dann sah ich in einer Buchhandlung, in einem Schaufenster eine Bibel legen. Und dann schreibt er, wie er anfängt, diese Bibel zu lesen. Und dann sein Lebenszeugnis. Ich schäme mich, dass ich überhaupt einmal etwas gegen dieses Wort Gottes gesagt habe, das sich uns in der Niedrigkeit dargibt. Und dieses Wort Gottes, wie hat das Johann Georg Hamann gesagt, wie das von einer Größe ist, wo wir nie hinkommen, das überhaupt zu erkennen und auszuschöpfen. Das Wort Gottes ist mächtig und formt uns um. Auch Mark und Bein ist ein Richter der Gedanken und Sinn des Herzens. Das ist der schlimmste Witz, dass wir Menschen uns anmaßen, Kritiker des Wortes Gottes zu sein. Wir wollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Gehen Sie dann immer hin. Ich habe immer gesagt, lassen Sie Ihre Kinder dort konfirmieren, wo Leute über die Wahrheit des Wortes Gottes zu Gericht sitzen. Und meinen, mit ihrem menschlichen Grips könnten sie das beurteilen. Das Wort Gottes richtet uns und formt uns und schlägt uns zurecht. Und das Wort Gottes ist das Einzige, wo wir gewiss werden, weil es uns den Blick auf Jesus schenkt. Du hast es heute Morgen so schön gesagt, das Blut von Jesus macht uns frei. Das ist im Wort Gottes völlig klar. Und das führt uns zur Heilsgewissheit. Das ist so schön. Ich bin gewiss. Ich bin völlig gewiss, dass es auch keine finstere Macht mir aus dem Herzen rauben kann. Woher? Weil es der Herr es mir gesagt hat. Und darum weiß ich es und bin gewiss und gehe fröhlich meinen Weg. Und das haben Menschen gesagt, selbst im Angesicht des Todes, die einen hohen Preis gezahlt haben mit ihrem Leben und gesagt, das ist nicht das Problem, aber von diesem Wort kann ich nicht lassen. Ich bin in Madagaskar gestanden, an diesem großen Felsen, in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar, wo im 19. Jahrhundert die erste Christengeneration durch eine diktatorische Königin ausgerottet werden sollte. Und dann hat sie satanisch, wie man das nur machen kann, an einem Seil die Christen über diesen großen Abhang, Sie müssen aber die riesen Felswand sehen in Antananarivo, in Madagaskar, ich weiß nicht wie viel, 70 Meter hoch oder was. Und da sind die Leute im freien Seil gehängt und oben stand da mit dem Messer und hat gesagt, sagst du Jesus ab? Und die riefen, wie kann ich? Weil sie im Wort gefangen waren, im Wort Gottes. Und dass Gott sein ganzes Heil, seine Offenbarung in dieses Wort hineingegeben hat, in dieses Wort, das auf der anderen Seite so madig gemacht wird, verspottet wird. Wir wollen es erkennen in seiner ganzen göttlichen Größe. Wie hat Jesus dieses Wort geehrt? Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist, schon als Zwölfjähriger. Die Schrift kann nicht gebrochen werden, hat Jesus vom Alten Bund gesagt, weil das Wort wahr ist. Johannes 17, so ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit, meine Jünger. Am Wort Gottes wird sich entscheiden. Und das ist das Herrliche, das wir hier haben. Jesus sehen heißt sein Wort lieben, sein Wort hören und gerne tun, den Jesusblick haben und diese Freude in ihm anerkannt und getragen zu sein. Amen.